Modern History, der Podcast mit Senta Terna und Christoph Schmidt.
Hallo.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von House of Modern History. Heute wieder mit einem Gast und wir freuen uns riesig, Alexander Betz begrüßen zu dürfen. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag, Christoph und Senta.
Wir stellen dich kurz, wie immer am Anfang vor. Aufhänger ist auf jeden Fall dein neues Buch Nero, Wahnsinn und Wirklichkeit. Ein unglaublich großartiger Untertitel, unter anderem, weil es eine Alliteration ist, aber auch so. Und du hast studiert alte Geschichte, spezifisch Germanistik und Bibliotheks- und Informationswissenschaften in Würzburg, Padua und Berlin.
Richtig.
Aber wäre wunderbar. Und bist damit auch, glaube ich, die zweite Person in diesem Podcast, die diesen Studiengang Bibliotheks- und Informationswissenschaft absolviert. Ja, fiel mir nämlich von der Sekunde ein, gell? Ja, was ich sehr, sehr schön finde, weil das vom Namen hier eher so eine Seltenheit suggerieren würde. Und bei uns tummeln sich jetzt mehrere. Schreibst und berätst Zeit und die ganzen Derivate, Zeitgeschichte, und bist wissenschaftlicher Bibliothekar in Konstanz und auch, um das im Podcast zu sagen, nicht nur im Vorgespräch, in einem der großartigsten Büros überhaupt gegenüber der Dachterrasse, Seealpenpanorama. Ich hatte das Büro nebendran und traure dem hinterher. Genau, so viel grob zu dir.
Vielleicht die Frage, die jetzt immer kommt, haben wir was Wichtiges vergessen, was du noch ergänzen möchtest oder irgendwas, was wir falsch gesagt haben, kam auch schon vor.
Nee, das ist alles völlig korrekt. Ja, da habe ich nichts zu ergänzen.
Da wir ja hauptsächlich ein Geschichtspodcast sind, vielleicht die Frage dann, wie kamst du denn zum Geschichtsstudium, also alte Geschichte?
Also klassische Antwort wahrscheinlich, ich habe mich schon immer für Geschichte interessiert und so weiter, also während der Schule, vielleicht sogar schon in der Grundschule, wenn ich mich dunkel erinnere. Fakt ist aber, dass mein Vater mich da sehr geprägt hat, der war auch im Geschichtsbereich unterwegs, er war Direktor meines Gymnasiums und hat eben da sehr intensiv mich und meinen Bruder dann schon recht früh auch an die Geschichte rangeführt, weil er auch Geschichte eben studiert hat und Geschichtslehrer war dann. Bei mir hat es funktioniert, bei meinem Bruder nicht. Der arbeitet am Frankfurter Flughafen. Also es ist ganz was anderes geworden. Aber also mich hat das sehr stark geprägt. Und ich hatte dann nach dem Abitur und auch kurz vorher schon so Überlegungen, in welche Richtung mag es gehen. Und dann war Geschichtsstudium sehr schnell sehr, sehr klar. Nebenbei übrigens, Alternative war Tiermedizin. Aber dann ist es eben doch die Geschichte geworden. Dann spezifisch die alte Geschichte, weil mich die auch von Anfang an am meisten interessiert hat.
Ich finde das so spannend, ich weiß nicht, ob das auch eine Beobachtung ist, die ihr teilt, dass gerade die alte Geschichte ein Bereich ist, bei dem ich immer stark diese Leidenschaft raushöre. Also, dass man das studiert. Senta, du und ich sind eher so Zeitgeschichte, neuere, neueste, was wir sicherlich auch unglaublich gern machen, aber glaube ich nicht mit diesem Attribut versehen, sondern immer, wenn man diese Leidenschaft hört, dann ist es irgendwie Antike. Das ist, finde ich, sehr, sehr auffällig.
Also was mir dazu auffällt ist, also deswegen bin ich da auch, glaube ich, ein bisschen reingerutscht in diese antike Welt. Es ist halt einfach eine Umgebung, die einfach auch eine unglaubliche Fremdheit ausstrahlt und auch mit sich bringt. Also das ist wie so ein Abtauchen in, also jetzt nicht in eine Fantasy-Umgebung natürlich. Klar, ist alles Geschichte, sind Fakten, aber trotzdem, es hat mit der heutigen Gegenwart nur sehr, sehr rudimentär noch zu tun. Und das ist, glaube ich, ein Reiz, den dieses historische Segment mit Sicherheit hat und gegenüber anderen Bereichen hat, anderen Epochen hat, die zwar auch genuin sind, aber eben dann stärker die Vernetzung in die Gegenwart immer noch transportieren. Und das ist bei der alten Geschichte nicht, liegt nicht sofort auf der Hand, sondern ist ein bisschen eine etwas eigene Angelegenheit.
Wir wollen heute hauptsächlich über dein Buch Nero sprechen, das Chris ja vorher schon erwähnt hatte, bevor wir nachher noch ein bisschen über deine anderen Jobs sprechen. Was hat dich denn dazu bewogen, über Nero zu schreiben? Vielleicht fangen wir so mal an.
Ja, also der Nero ist, das muss ich gleich sagen, ist eine Auftragsarbeit. Also ich habe jetzt nicht gedacht, cool, endlich mal ein Buch schreiben, also hole ich mir Nero und gucke, dass ich einen Verlag finde. Das war nicht so, sondern ich hatte bei der Zeit schon mal was über Nero gemacht, das ist schon eine Weile her. Und das hatte das Sachbuch Lektorat von Rowohlt gelesen. Und die hat noch meine anderen Texte bei der Zeit gelesen und riefen dann wirklich aus dem Nichts an bei mir hier am Telefon und haben gefragt, also hier Sachbuch, das Lektorat Rowohlt Verlag, kennen Sie ja vielleicht, schon mal gehört, sagten die dann zu mir, ne? könnten Sie sich vorstellen, für uns ein 500 Seiten starkes Buch über Nero zu schreiben, so 3 Jahre sollte das dauern. So und so viel Honorar gibt's dafür. Wir kümmern uns um alles, wir machen die Bilder, wir überlegen uns aber zusammen mit dem Lektorat dann natürlich auch eine gewisse Ausrichtung. Aber das Ganze so im Stil der Zeittexte. Also breites Publikum, breitensportlich, aber wissenschaftlich auf der Höhe der Dinge. Also das ist eigentlich der Hintergrund dieser Nero-Biografie. Also wie gesagt, das war keine aus mir herauskommende Motivation, sondern die Rowohlt-Leute hatten Nero einfach als zeitlose Figur wahrgenommen, die dann auch mit Despoten, gegenwärtigen oder auch nicht so gegenwärtigen wie Trump und selbst Boris Johnson fiel da mal als Parallele oder als Möglichkeit oder die ganzen anderen Jungs, Bolsonaro und so weiter. Also diese Zeitlosigkeit von spezifischen Herrscherfiguren, die irgendwie dann vielleicht nicht sehr konformistisch daherkommen, aber eben auch sehr viele Probleme machen. Das alles schien in Nero schon mal so eine Art Archetyp gefunden zu haben. Das war die Idee von Rowohlt und deswegen kam die halt auf die Idee, das zu schreiben. Das ist der Hintergrund.
Ich finde allein die Vorstellung so großartig, also das Telefon klingelt. Wobei es ja dann trotzdem ein vorheriges spezifisches Interesse an Nero gab, sonst hätte es ja auch die Zeittexte nicht gegeben. Oder ist das ganze Projekt schon von Anfang an Auftrag oder auch da kamen diese Zeittexte aus deinem Interesse heraus?
Also die Zeittexte wiederum sind auch nur ein Abdruck eines anderen Auftrags, den ich hatte. Und zwar, ihr kennt ja wahrscheinlich das Rheinische Landesmuseum in Trier, ne, eines der wichtigsten antiken Museen in Deutschland. Und da ist 2016 eine Ausstellung zu Nero auf den Weg gebracht worden. So ein Riesending, also richtig top mit, ich glaube, 300.000 Besuchern. Also eine der erfolgreichsten antike Ausstellungen der letzten Jahrzehnte. Und da gab es ein Begleitband. Und für diesen Begleitband wurde ich von dem Direktor des Museums angefragt, sozusagen das Schlusswort zu schreiben, als Zeitjournalist, der ich ja damals noch war, Nero einmal so auf 10 Seiten nochmal zusammenzufassen. Was sagt uns Nero heute? So ein Epilog in diesem Band. Und dieses Schlusswort kam dann auch in der Zeit. Und das wiederum, also dieses Paket führte dann zu der Rowohlt-Anfrage. Also das muss man eigentlich noch vorschalten. Mhm. Also erst diese Ausstellung in Trier, wo ich jetzt seitdem jedes Mal die Schlussworte in den Katalogen schreibe. Also das ist dann sozusagen jetzt gute Praxis. Nächstes Marc Aurel 2025. Zuletzt der Untergang des Römischen Reiches, auch super spannend. Die Ausstellung war letztes Jahr. Genau, also so, das ist der Hintergrund nochmal. Aber dennoch, natürlich, mich hat Nero sofort vom Hocker gehauen, gerade als ich hatte mit ihm auch während des Studiums zu tun, auch in meiner Zeit als Dozent. Ich habe ja auch eben an den Unis unterrichtet, in Würzburg, in Hamburg. Dann, als ich bei der Zeit war, hatte ich parallelen Lehrauftrag an der Uni in Hamburg und habe alte Geschichte unterrichtet. Und in der Zeit habe ich natürlich auch ganz viel Nero immer mal wieder unter die Studierenden gebracht. Also war einfach ein tolles Thema. Insofern doch, das Interesse war immer schon irgendwie da und insofern offene Türen, als Rowohlt anrief. Nicht nur, ui, Rowohlt ruft an, sondern ui, Rowohlt ruft an und will ein Nero-Buch haben. Also es war quasi das doppelte Match.
Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass auch irgendwie Nero uns immer wieder als Figur, auch in der Politik, als Vergleich begegnet. Würdest du sagen, wir haben ein falsches Bild von Nero? Weil jeder hat ja irgendwie ein Bild von Nero, glaube ich, wenn man es hört.
Ja. Genau. Ja, also jeder hat vor allen Dingen Peter Ustinov im Kopf. Ne? Das ist, glaube ich, das Hauptproblem an Nero, weil diese Darstellung in Quo Vadis aus den 50er Jahren, dieser Film, das ist natürlich was sozusagen ins Allgemeinwissen irgendwo eingetaucht ist. Und diese Darstellung ist ja mit Sicherheit falsch. Es stellt ja letztendlich einen historischen Roman dar mit Quo Vadis, ist ja keine Historizität und so weiter. Aber das ist mit Sicherheit trotzdem sehr prägend. Und das falsche Bild, Senta, ist natürlich immer die Frage, ne? Was ist falsch und was ist richtig jetzt? Als Historiker kann man es ja gar nicht anders, oder kann man das ja als Kategorie gar nicht, finde ich, so richtig bewerten oder benennen. Was wir bei Nero mit Sicherheit aber haben, ist, wir haben ein extrem einseitiges Bild durch die spezielle Überlieferungslage, mit der wir bei ihm zu tun haben. Also das große Problem bei Nero ist ja einfach, dass wir fast nur feindselig oder ablehnend geschriebene literarische Überlieferungen nutzen können. Also von Leuten, die Nero ganz und gar nicht akzeptieren konnten in seiner ganzen Art als Kaiser. Also Tacitus natürlich als erste und am stärksten rezipierte Quelle in dem Kontext, der als Senator mit all diesen Umtrieben, die Nero da aufs Parkett bringt, schlicht gar nichts anfangen kann. Und das alles dann sehr feindselig darstellt und sehr einseitig. Und diese Überlieferung, eben vor allen Dingen Tacitus, die ist so tief gewesen, auch weil dann das Thema Christen irgendwann eine Rolle spielt, sodass sich dann über Jahrtausende, ja fast, also fast 2 Jahrtausende, so ein komplett festes Bild von Nero vor allen Dingen etabliert hat. Also der Christenverfolger fand schon mal das ganze Mittelalter den Nero blöd. Ganz klar, ne? Also das vom Christentum überdominierte Mittelalter hat natürlich mit Nero nichts am Hut. Geht nicht wegen Christenverfolgung. Dann geht's weiter, Renaissance, da ist es dann vor allem dieser Tyrannenaspekt. Nero, der Prototyp des seine Macht missbrauchenden Oberdespoten, auch nicht so gut. Und das wird ja alles bei Tacitus auch so dargestellt, ne? Insofern, diese Überlieferung ist unglaublich wirkmächtig. Und später wird es dann halt eher so Nero, der Loser, der also im Prinzip an diesen Erwartungen zerschellt, die das ganze Empire da an ihn hat und die ganzen Peer Groups nicht richtig reinholt. Das kann man auch alles wunderbar in die Gegenwart irgendwie ziehen. Und insofern falsches Bild. Mit Sicherheit haben wir eines, dass eben der historischen Figur Nero nicht gerecht wird. Das ist meine Überzeugung.
Um das direkt vorwegzunehmen und sämtliche kritisch-fachlichen Ansprüche beiseite zu wischen, die dieser Podcast hat, das hier wird sicherlich eins der Lieblingsbücher von mir 2023 sein. Ich finde das unglaublich gut und habe dann beim Lesen solche Hoffnung- und Verzweiflungsmomente, weil man dann auch immer denkt, wie schreibt man sowas so gut? Und ich will jetzt gar nicht darauf aus, dass du dich mit dem Lob auseinandersetzen musst, das ist ja vielleicht auch nicht so zwangsläufig angenehm, aber diese Anlage der Biografie, die ja dann doch nicht zwangsläufig auf Nero zurückgebunden ist, kannst du das vielleicht auch unseren HörerInnen erklären, wie man das macht? Wie schreibt man sowas, was du geschrieben hast?
Ja, also ich glaube, das Buch gewinnt vor allem, und das war ja eben eine Absprache dann mit Rowohlt, aus dieser Anlage jetzt nicht den Nero einfach nur stumpf in den Mittelpunkt zu stellen, sondern diese breitere Ausleuchtung zu probieren. Also das heißt, Nebenfiguren vortreten zu lassen, die wir sonst jetzt in historischer Analyse, was Flughöhe betrifft oder Relevanz betrifft, eigentlich nie auf dem Schirm haben und deren Blick auf Nero so ein bisschen mal versuchen herauszukratzen. Das geht natürlich fast nicht, muss man sofort ja einleitend sagen, weil wir von denen keine Überlieferung haben, das ist schon klar. Aber was ich versucht habe, ist eben diese Lebenswirklichkeiten von diesen antiken Menschen, die mit Nero eben durchaus da ihren Kontakt hatten, wovon wir aber nichts wissen konkret, das ein bisschen rauszuarbeiten und dann zum Ergebnis zu kommen. Und das ist natürlich auch ein höchst herausforderndes Ergebnis dann in der weiteren Denke, dass nicht jeder mit Nero so ein Riesenproblem gehabt haben kann, wie es die senatorische Geschichtsschreibung am Ende hatte. Oder nicht am Ende, sondern eigentlich schon relativ früh. Das heißt, wir haben eine exklusive Deutung von Nero, die uns in der Historiografie überliefert wird oder dargeboten wird, die aber sich möglicherweise in vielen, vielen Punkten nicht deckt mit dem, was der große, große Teil der Bewohnerinnen und Bewohner des Römischen Reiches, also mehrere Dutzend Millionen Menschen, eigentlich von Nero dachte. Und das ist natürlich hochinteressant.
Da kurz eine Nachfrage. Wenn man irgendwie so ein Label aufzwingen will, was würdest du sagen, bist du für einen Historiker, so methodisch-sozial, Sozialhistoriker, Alltagshistoriker? Ist das irgendwie eine Kategorie, in der du denkst oder dich begreifst?
Also ich würde sagen, dass ich in dem Buch zumindest sehr stark kulturgeschichtlich gearbeitet habe. Also ich weiß nicht, ob Kulturhistoriker jetzt eine statthafte Kategorie ist, aber das ist auf jeden Fall eben aufgrund der Herangehensweise und der Einbettung vieler dieser Rituale und dieser Erfahrungen, die zu Neros Zeit geschahen, in den Alltag. Also dass das schon, glaube ich, in dem Buch einen ganz großen Fokus hat. Insofern würde ich mich da schon als Kulturhistoriker bezeichnen. Aber trotzdem, das geht natürlich auch nicht ohne jetzt solche strukturgeschichtlichen Herangehensweisen wiederum. Also letztendlich ist ja der Alltag nicht losgelöst von Struktur. Also das, was bei denen jetzt im Alltag passiert, also wenn ich mir irgendeinen einfachen Bürger in Rom angucke, der dann so durch seinen miesen Alltag schleicht und da einfach auch wenig zu lachen hat und dann über eine Kaiserfigur wie Nero dann doch irgendwo Anknüpfungspunkte an die höchste Macht wahrnimmt, dann sagt das auch was über Struktur aus, nämlich darüber, wie herrschaftsfern, herrschaftsnah funktioniert das Römische Reich eigentlich. Und das ist bei Nero mit Sicherheit eine ganz neue Dimension, zumindest gegenüber diesen unnahbaren Figuren, die wir davor haben und auch später ja dann, also in der römischen Kaiserzeit ja noch viel stärker, dann eine Spätantike vor allem, wo dann so eine ganz klare hierarchische und distanzierte Herangehensweise und Umgangsweise auch mit Senatoren und so weiter stattfindet. Und das versucht die frühe Kaiserzeit ja noch ein bisschen anders, weil es auch anders machen muss aufgrund der Idee des Kaisertums, dass es im Prinzip der Primus inter pares ist und so weiter. Insofern, diese Strukturen spielen natürlich auch eine große Rolle, um das zu verstehen. Insofern kulturgeschichtlich und strukturgeschichtlich, das sind, glaube ich, die Hauptanknüpfungspunkte oder Herangehensweisen, die das Buch versucht. Und insofern würde ich mich da dann auch einordnen.
Chris, ist das eine neue Lieblingsfrage von dir geworden? Weil ich habe die auch bekommen und Naja.
Gar nicht so leicht, ne? Sich da auch so zu kategorisieren. Herausfordernd, lieber Christoph.
Ja, genau. Ich finde es nämlich auch super herausfordernd. Und ich weiß auch nicht, ob ich mich in so eine Ecke drängen lassen möchte, Chris. Ja,
ich wollte das jetzt auch nicht so sagen. Ne? Also, irgendwas musst du jetzt sagen, aber ja. Nein, aber ja, meine Antwort ist trotzdem, glaube ich, die, die ich meine.
Ja. Es war die letzte, auch nicht gewollt unfair, aber es ist so eine undankbare Frage, das glaube ich auch, ja.
Du hast gerade eben schon über deinen spezifischen Zugang über Alltagsrituale und auch soziales und politisches Umfeld gesprochen. Wieso hast du den Zugang gewählt? Und vielleicht nochmal genauer, wie unterscheidet er sich von anderen Biografien? Weil es gibt ja schon ein paar Nero-Biografien auf dieser Welt.
Genau. Also auch da muss man natürlich nochmal einordnen sagen. Ich habe ja jetzt mit dieser Nero-Biografie kein Rad komplett neu erfunden, sondern das ist selbstverständlich in vielen Bereichen auch ein Referat der aktuellen Forschungslage. Also ne, das ist ja, geht ja wirklich darum, dass man auch Wissenschaftserkenntnisse auf einem Niveau kommuniziert und vermittelt, die man gar nicht jetzt selber an der Stelle erzeugt oder gefunden haben muss. Und das ist ja auch was, was in dem Buch eine Rolle spielt. Also jetzt für die Rezeption und glaube auch für den Erfolg am Ende mitverantwortlich ist, weil ich ja im Prinzip so eine Zusammenführung von vielen, vielen Nero-Bildern am Ende mache, dass am Ende dann doch ein eigenes rauskommt, glaube ich, kann ich schon sagen. Aber ich erfinde das Rad ja nicht neu in vielen Bereichen. Trotzdem, der Unterschied gegenüber anderen Nero-Biografien ist meines Erachtens eben dieser breitere Zugang, also diese viel, viel breitere Ausleuchtung der römischen Gesellschaft und der Verortung von Nero eben dann in diesen Spielregeln und nicht dieser monolithische Charakter, den man auch in der antiken Biografie vor allen Dingen immer sieht, wo diese Kerle alle seltsam für sich zu stehen scheinen. Und alles andere wird ignoriert letztendlich, weil das für die antiken Leute ja, also die das dann lasen, Sueton ist ja einer dieser Biografen. Die Leute, die Sueton lasen, wussten ja um die Verhältnisse, in denen dieser Kaiser agierte, weil es ja Zeitgenossen waren. Und deswegen erzählt er auch nichts über die Umgebung drumherum, sondern stellt die Kaiser als eben komische Einzelfiguren da, die so seltsam luftleer irgendwie in ihrem Raum stehen. Also da wird keine strukturgeschichtliche Einbettung vorgenommen. Gehört auch zu diesem Genre Biografie in der Antike gar nicht dazu. Und das ist eben, glaube ich, bei mir schon der andere Ansatz, der sich auch gegenüber modernen Biografien dann davon unterscheidet, weil ich eben letztendlich nicht nur über Nero schreibe, sondern den Burschen in eben so ein Gesamtpanorama einzubetten versuche.
Ich habe hier eine Frage. War das für dich dann schwierig, diesen Spagat zwischen populärer Zugänglichkeit vielleicht auf der einen Seite und aber auch eben professioneller historischem Dasein? Gerade wenn man das noch mit diesem Blick auf zu sagen, man möchte das Breitere in den Sinn nehmen. Ich glaube nämlich, dass genau, wenn man sagt, man macht so eine klassische Biografie, was auch immer das bedeuten möge, aber Fokus auf eine Person, ist, glaube ich, diese populäre Zugänglichkeit eben einfacher. Und das, was du ja machst, ist ja was anderes, aber gleichzeitig trotzdem mit diesem Anspruch an diese populäre Zugänglichkeit. Wie war das für dich?
Das war eigentlich das, worüber ich mir am wenigsten Gedanken gemacht habe und auch machen musste. Ja, doch, weil das ja auch das Schreibseln bei der Zeit am Ende ausgemacht hat. Da habe ich ja genau diese Vermittlungsleistung in Anführungsstrichen auch vorgenommen. Ich habe da ja ausschließlich über Texte zur Antike geschrieben. Das heißt, ich war da der Redaktionsrömer. Immer wenn es was gab über die Antike, dann wurde ich herbeigerufen. Also ich hatte bei der Zeit noch eine andere Aufgabe. Also ich hatte da eine volle Stelle, auch unbefristet. Aber ich war eigentlich bei der Zeit angestellt in einem anderen Bereich, also im Verlag, im Hochschulmarketing. Also ich war dafür da, dass Kontakte zwischen Hochschulen in Deutschland und der Zeit sich ausbauen und die Zeit damit am Ende auch Geld verdient. Also da gab es dann Workshops, die ich sozusagen vermarktet habe. Es ging also um viele Bereiche, die am Ende vertrieblich waren. Aber parallel war ich wie so eine Art Hybridfigur im Zeitverlag eben dann auch irgendwann zuständig für alles Antike. Und da durch diese Expertise, die ich ja dann irgendwie dann auch mitbrachte, ergab sich, dass ich dann auch nur für die Antike zuständig war und dann entsprechend diese Vermittlungsleistung und diesen Spagat, wie du es gerade nanntest, dann auch hinbekam. Also einmal wissenschaftlich sauber zu bleiben, aber eben in die Breite zu gehen, was die Botschaft betrifft. Deswegen jetzt, es hat mich, als ich von Rowohlt den Anruf bekam, nicht so arg herausgefordert, ne? Weil das hatte ich ja irgendwie, das mache ich ja immer noch auch in der Form. Also die Tätigkeit bleibt ja oder ist immer noch da. Also dieses Vermitteln eben wissenschaftlich sauber, aber in die Menge hinein.
da auch eine Frage anknüpfend. Und ich habe ja vorhin behauptet, es gibt keine blöden Fragen mehr. Aber ist das vielleicht auch etwas, was das Fach mehr lernen kann? Also weil es gibt ja weiterhin, und ich verstehe das auch, zu sagen, ja, komplexe Dinge muss man komplex erzählen können, weil runterbrechen ist immer eine Simplifikation und immer schwierig. Mhm. Und trotzdem bewege ich mich immer wieder an den Punkt zu sagen, okay, manche Sachen müssen vielleicht anders kommuniziert werden, wenn wir auch als Fach von einer bestimmten Wirkung in die Öffentlichkeit sprechen wollen.
Ja, ne, da stimme ich aber maximal zu, genau. Also das ist ganz sicher so. Klar, man hat jetzt nicht die grundsätzlichen Rechtfertigungsnöte als Historiker, als Historikerin, glaube ich. Also das Standing ist immer noch da, aber ich glaube, man muss trotzdem aufpassen, dass man relevant bleibt zumindest. Und das wird, glaube ich, schwierig, wenn man den Elfenbeinturm nie verlässt und ausschließlich dann Fachdiskurse führt, die kein Schwein mehr interessieren und die auch kein Schwein mehr versteht außerhalb dieses Elfenbeinturms. Und das ist natürlich schon was ich auch jetzt, also ich bin jetzt quasi zurückgekommen an die Uni. Ich war ja vorher Assistent in Würzburg an der Uni, war dann bei der Zeit und bin dann nach dieser Zeit wieder zurück an die Uni, jetzt halt in einen anderen Bereich. Und da habe ich natürlich seitdem eigentlich nie den Überblick verloren oder habe das immer weiter verfolgen können, was da auch an Spezialdiskursen inzwischen geführt wird und welche Fachfragen dann sich letztendlich um einen ganz kleinen Nukleus herum bewegen, der aber, was die öffentliche Relevanz betrifft, möglicherweise kaum zu vermitteln ist. Und das ist, glaube ich, eben grundsätzlich ein Riesenthema, was wir jetzt hier auch nicht klären können, aber diese sich um sich selbst kreisende Geschichtswissenschaft, die wir nicht überall haben, ist natürlich Käse, weil vieles ist unglaublich gesellschaftlich relevant, was passiert. Aber trotzdem, die Gefahr läuft man, wenn man eben nicht rauskommt und dann ein bisschen was vielleicht auch breitensportlicher zu vermitteln versucht. Ich glaube, das ist ein Anspruch, den ich da jetzt vor allen Dingen bei der Zeit gelernt habe. Also zu wissen, ich kann da jetzt nicht über Kaiser Wilhelm Socken sprechen die ganze Zeit, sondern es muss eben irgendwo doch das große Thema, naja, halt eben an alle vermittelt werden und nicht irgendwie zu zeigen, wir reden hier eigentlich nur über Themen, die keinen interessieren in der Geschichtswissenschaft.
Ja, gerade immer die Anbindung zu diesem Übergeordneten ist, glaube ich, was man gerade so...
ja, genau.
Wo sind wir denn? Also Santa und ich sind ausgewiesen keine ExpertInnen der Antike. Also aufmerksame HörerInnen haben jetzt schon gehört, es muss nach Christus gewesen sein. Sonst macht es mit der Christenverfolgung wenig Sinn. Wo sind wir denn so zeitlich? Was passiert grob? Was sind so Meilensteine?
Ja, also Nero ist der Ururenkel von Augustus. Das ist vielleicht schon mal echt wichtig. Augustus ist der erste römische Kaiser, der 27 vor Christus diese Staatsform, wenn wir sie mal so nennen wollen, etabliert oder sich ausdenkt. Vor Augustus führen die Römer ungefähr 100 Jahre Bürgerkrieg. Wir haben die römische Republik, die dann am Ende im Orkus verschwindet, weil eben die ganzen Platzhirschtypen, Caesar, Pompeius, Marius, Sulla, Antonius und so weiter, also diese ganzen Großnamen, sich dann aus dieser ansonsten relativ amorphen aristokratischen Gemeinschaft herauszuschälen beginnen, also Sonderrollen versuchen zu finden. Und am Ende, nach dieser Bürgerkriegszeit, wo die sich alle gegenseitig kalt machen, ist dann Augustus der letzte verbliebene Player. Da ist dann auch Octavian und besteigt dann als Augustus, jetzt bildlich gesprochen, den römischen Thron, den es so natürlich erstmal nicht gibt. Aber Fakt ist, er ist dann der erste römische Kaiser. Das heißt, er ist die zentrale Figur, an der im Prinzip niemand vorbeikommt. So muss man das, glaube ich, erstmal darstellen. Also aufgrund seiner Machtfülle, seiner militärischen Einflussnahmen und seines Finanzvolumens auch, das er hat, ist er die Figur, die am Ende dann zwangsläufig, muss man sagen, das Sagen in diesem römischen Staat hat. Augustus baut dann eine ganze Weile an dieser Staatsform rum. Also die Idee dahinter ist, dass wir weiterhin eigentlich eine Republik haben. Also das soll sich nicht geändert haben, so die Ideologie. Aber über allem steht eben jetzt faktisch, aber gleichzeitig irgendwie unsichtbar in der Ideologie, dieser Kaiser, der Prinzeps, also der Erste. So, und die Senatoren haben jetzt faktisch nichts mehr zu melden, obwohl sie ja vorher in der Adelsgesellschaft die wichtigsten Figuren waren in der Republik, werden aber jetzt trotzdem eben, je nachdem wie kaisernah sie waren, weiterhin an großen Geschäften und großen Projekten im Staat irgendwo beteiligt. Und das führt dazu, dass sich eben alles zwangsläufig auf die Figur dieses Kaisers konzentriert. Und das ist also was ganz anderes natürlich als dieses Adelsethos, was man während der Republik hatte, wo die Entscheidungen bei dem Senat lagen, also bei der Aristokratie und nicht bei irgendeiner Einzelfigur, die den ganzen Laden dann doch faktisch dominiert. So, und Augustus ist deswegen einfach die wichtigste Figur im gesamten ersten Jahrhundert, muss man fast sagen, aufgrund dieser von ihm ersonnenen Staatsform. Augustus stirbt dann 14 nach Christus, dann kommt Tiberius, dann kommt Caligula, dann kommt Claudius, alles Leute, die eng mit Augustus verwandt sind, also die Blutsverwandtschaft zu Augustus dominiert den gesamten Stall. Julisch-Claudische Dynastie dann entsprechend auch, also Augustus ist einer aus der julischen Sparte, Claudius aus der claudischen Sippe. Und Nero ist, wie gesagt, der Urenkel. Also wir haben im Prinzip auch bei Nero noch die Findungsphase der römischen Kaiserzeit so ein bisschen. Also sie fangen an, sich da zu ordnen, auch, also gut, sie haben sich schon längst geordnet, das wird ja dann für Nero auch zum Verhängnis, weil er sich eben überhaupt nicht so verhält, wie sich ein Kaiser nach dem, was Augustus vorgestellt hatte, zu verhalten hat. Also insofern, Augustus ist das Role Model, so muss man sagen, so muss ein Kaiser funktionieren, so muss er sich verhalten und das macht eben insbesondere Nero dann nicht so unbedingt. Also, ne, ganz grob, also wir haben die, es ist die frühe römische Kaiserzeit, so nennen wir das dann. Und die julisch-claudische Dynastie, deren letzter Vertreter Nero ist.
Vielen Dank für diesen Überblick. Auch mir persönlich hat er auch sehr viel geholfen. Das ist vielleicht aber dann Grundlage für die nächste Frage, weil die Quellenlage in der Antike ist dünner als in anderen Epochen. Also wenn ich es jetzt gerade mit Chris und meiner Epoche sozusagen, wo wir uns befinden, vergleiche, da gibt's manchmal schon zu viel. Ja. Genau, was bedeutet das aber für die Untersuchung und die Arbeit als HistorikerIn, wenn es eben also wenn die Quellenlage so dünn ist, wie gehst du damit um und was können vielleicht auch HistorikerInnen aus anderen Epochen da von der Antike lernen?
Ja, was du sagst, ist natürlich erstmal sehr wesentlich. Also wir haben zu manchen Bereichen der Antike fast nichts. Das ist einfach so und ich glaube, die größte Herausforderung für einen Althistoriker oder für eine Althistorikerin ist, dass man diese Quellen umso genauer angucken muss. Das klingt ein bisschen blöd eigentlich, weil das sollten wir alle machen, jeder Epoche, aber ich glaube, für die Antike ist es halt besonders wichtig, weil da dann letztendlich vielleicht in einzelnen Formulierungen der antiken Autoren oder in einzelnen Vokabeln, genauer gesagt, sich schon wieder ganz andere Interpretationsmöglichkeiten verbergen. Und das führt natürlich auch dazu, dass man, was so Methodenkompetenz betrifft, bei der Antike schon besonders stark eigentlich auf Vermittlung achten muss, dass man die also mitbringt. Man muss eigentlich Latein können, man muss Griechisch können, man muss Hilfswissenschaften wie die Epigraphik, also Inschriftenkunde, drauf haben. Numismatik, also Münzen, sind super wichtige Quellen für die Antike. Und letztendlich ergeben sich dann natürlich auch immer, und das ist, glaube ich, ein Unterschied auch zu neueren historischen Epochen, ergeben sich immer am Ende nicht abgeschlossene historische Analysen. Also gut, das wird in der Neuzeit natürlich auch immer wieder diskursiv bleiben. Aber die Faktenlage ist halt einfach viel dünner und komplizierter. Und das führt dazu, dass ja auch wir verschiedene Turns immer wieder durchlaufen. Also bei den römischen Kaisern ist es ja auch so, dass diese Überlieferungslage, die sich eben vor allem auf Historiografie gestützt hat oder darin besteht, dass die über Jahrhunderte weitgehend unkritisch so nacherzählt wurde. Da war der Nero eben der wüste Rom-Anzünder und Christenverfolger. Und diese Umwandlung, also der weitere Blick und zu gucken, ist denn das jetzt die einzige Quellenlage oder Quellengattung, die wir einfach auswerten müssen oder gibt es da nicht noch mehr drumherum? Das macht man eben in der Antike, glaube ich, nicht mit mehr Offenheit, das stimmt nicht, aber man ist einfach stärker darauf angewiesen, weil man einfach alles, was an Quellenmaterial dann zu einer gewissen Epoche besteht, rauskramen muss und dann eben durch einen Fleischwolf drehen muss und dann gucken, was rauskommt. Also das ist, glaube ich, eine besondere Herausforderung, dass man da also methodisch letztendlich alles angucken muss. Und das, glaube ich, diese Schwerpunktsetzungen sind leichter in neueren Epochen, wo man sich dann bewusst nur auf eine Quellengattung konzentrieren kann und sagen, ich werte jetzt die Briefkorrespondenz zwischen A und B aus und dann habe ich schon ein legitimes Konvolut für eine Doktorarbeit zusammen zum Beispiel. Das ist jetzt für die Antike halt schwieriger, logischerweise.
Ich wollte auch da irgendwie recht geben und habe gerade überlegt, was ich so beobachte, dass die Leute, die ich oder sind wir beide vielleicht auch kennen, die sich auf die Zeit vor der Moderne spezialisieren, gedanklich vielleicht flexibler sind und methodisch unglaublich viel drauf haben und vielleicht drauf haben müssen, was jetzt auch rauskam. Was jetzt vielleicht nicht zwingend kausal sein muss, aber irgendwie doch ein Phänomen ist, was ich da irgendwie auch sehen würde. Also vielleicht ist es Zufall, aber würde dem. Ich habe mich neulich auch mit jemandem unterhalten, der in der Antike zu Hause ist und dann sprachen wir über das, hier ging es jetzt auch um die familiären, dynastischen Beziehungen bei Nero und was ich beim Lesen des Buches so spannend fand als totaler Laie ist die Variante, wie er Fälle gehandhabt werden oder wie auch einfach Adoption funktioniert. Und da fiel dann der Satz, naja, okay, vielleicht müssen wir uns auch eher als Normalfall denken, dass Adoption, also die bewusste Herstellung von Familienbande, eher ein Normfall ist, anstatt dass man das über Blutsverwandtschaft lösen kann. Wie läuft denn dieses ganze Konzept ab? Weil das ist, glaube ich, für Leute heute teilweise sehr, sehr schwer nachzuvollziehen.
Mhm. Also du meinst generell so, wie wird das Kaisertum vererbt, so in diese Richtung?
Genau, ja.
Genau, das ist ja die Herausforderung, die mit der Etablierung dieses Prinzipats, also des Kaisertums, sofort von Anfang an, also die da von Anfang an mitlief. Also wie bringe ich dazu diese Staatsform, die es eigentlich gar nicht geben darf, weil wir faktisch ja noch eine Republik haben, also nicht faktisch, sondern also jetzt eingebildet noch eine Republik haben. Wie schaffe ich das als Augustus, dass dann ich trotzdem für eine gesicherte und stabile Nachfolgeregelung sorge? Und da sind ein paar Faktoren sehr wichtig, die dann auch die gesamte römische Kaiserzeit fast unverändert bleiben. Nämlich der Kaiser muss, um diese Position, die er dann auch vererben möchte, stark zu halten, sich vor allen Dingen um verschiedene Peer Groups kümmern. Das sind die Senatoren, das sind die Volksmassen, nennen wir es mal so, und das ist das Militär vor allem. Letzteres mit Sicherheit am meisten. Senatoren wegen Standesdünkel und so weiter, ohne Aristokrat ist kein Staat zu machen und so weiter und so fort. Volk auch wichtig, weil reine Menge erstmal, ne, also rein quantitatives Problem sozusagen, wenn man sich dagegen stellt, und Militär, einfach die Schwerter braucht man. Also diesen Dreiklang, den müssen die bespielen, und zwar so virtuos, wie es geht, die römischen Kaiser. Und jetzt gibt es in Rom, in der römischen Gesellschaft, ein Prinzip, das da ganz wesentlich eine Rolle spielt, nämlich das Klientelwesen. Als, das ist in der Republik schon so, ist also wirklich urrömisch, seit Romulus und Remus im Prinzip ist das so, dass man als bedeutender Bürger eine Meute an Anhängern um sich schart, also die weniger sozial stark sind, denen ich aber dann als Patronus unter die Arme greife, wenn sie irgendwelche Bedürfnisse haben. Also Weg zum Amt oder sowas in der Art, oder auch faktisch was zu essen, das stelle ich dann bereit, oder halt politische Unterstützung durch den richtigen Gesprächspartner, den ich im Aristokratenkreis so um mich habe. Das heißt, das ist die Leistung, die der Patronus dem Klienten gegenüber bringt, und der Klient unterstützt den Patronus dann wiederum bei, ja, ambitionierten öffentlichen Ideen. Also zum Beispiel, wenn irgendein Aristokrat dann gewählt werden möchte, dann mobilisiert der seine ganze Klientel. Die kommen dann aufs Forum und brüllen, damit der also gewählt wird. So ungefähr, ne? Also etwas vereinfacht. Aber es ist so ein Geben und Nehmen. Und das Wichtige jetzt in dieser gesellschaftlichen Situation ist, dass das Klientelwesen vererbt wird. Und das heißt, also meine Klienten erbt auch mein Sohn Florian. Habe ich keine, klar, aber so ist es gemeint. Diese Idee ist also urrömisch, und die bleibt die gesamte römische Geschichte hindurch relevant. Und mit Augustus betritt jetzt jemand da die Bühne, der alle Soldaten als Klienten hat, weil er die nämlich bezahlt, der die meisten Senatoren um sich schart, auch als Klienten, weil er hierarchisch sozial über denen steht, und der natürlich auch viele in der Bevölkerung stark von sich abhängig macht, indem er die ja auch mit Nahrung versorgt und mit anderen Wohltaten letztendlich im Stadtbild, also durch Bauten, Thermen und sowas. Alles Sachen, die letztendlich diesem Patronus zugutekommen. So, und jetzt erbt der Adoptivsohn oder leibliche Sohn des Kaisers all diese Machtmittel oder diese faktischen, nicht zu umgehenden Zustände eins zu eins mit. Und dann ist es natürlich vollkommen ausgeschlossen, dass dann von rechts noch irgendein Typ kommt und sagt, ich will jetzt aber Kaiser werden. Ne, weil dem ja kein Schwein hinterherläuft. Das ist ja klar. Also die sind ja alle an diese, um diese eine Überfigur gebunden, die dann letztendlich sozusagen faktisch nicht zu umgehen ist. Mhm. Als neuer, erster, starker Mann im Staat. Weil er mit allen Machtmitteln versehen ist, die da irgendwo in der Gesellschaft irgendwo auch nur leicht angesetzt sind. Also, und das heißt, jede Verwandtschaft zu Augustus erhöht die Möglichkeit, Glaubwürdigkeit oder auch diese Klienteldynamik in Gang zu setzen enorm, weswegen so ein Typ wie Nero oder auch alle anderen davor alle möglichen theoretischen Rivalen ratzfatz aus dem Weg räumt. Also das gehört dann zur Staatsräson fast schon dazu, zur Herrschaftssicherung, ne? Auch wenn das natürlich jetzt zynisch klingt, aber ist ein Stück weit eben der Punkt.
Aber auch nur, weil das Prinzip ja, oder das habe ich so versucht rauszulesen, lange mit einer Offenheit auch spielt. Also man sagt ja nicht irgendwie, so, ich habe bestimmt noch 15 gute Jahre und übrigens, hier, mein Lieblingssohn wird definitiv, ich hänge das Testament öffentlich aus, sondern das scheint ja eine extrem dynamische, instabile Situation zu sein, die eben auch dieses Ausschalten begünstigt.
Genau. Ja, das stimmt. Das liegt ja daran, weil Augustus ja nicht offen sagen kann, so, wir haben jetzt eine Dynastie, ich bin Kaiser und danach wird mein Sohn automatisch. Sondern er ist ja angewiesen darauf, dass er die Zustimmung des Senats oder dieser, ja doch eigentlich des Senats, also da spielen die anderen jetzt nicht so eine große Rolle, aber zunächst mal eben des Senats die Zustimmung braucht, um dann als Kaiser anerkannt zu werden. Das heißt, das ist so eine Scharade, so ein bisschen. Also ein bisschen wird da Augenwischerei betrieben. Denn jedem ist klar, wenn der Kaiser seine Truppen losschickt, dann kann der Senat rumeiern, wie er will, dann wird der auch Kaiser. Aber um dieses ganze System trotzdem stabil zu halten und um da eine gewisse, Einhelligkeit auch zu behalten und nicht wieder in diese Bürgerkriegsszenarien zu verfallen, die davor ja 100 Jahre lang galten, wird dieses Spiel halt gespielt. Also man tut so, als sei man eigentlich vom Goodwill des Senats abhängig, umso stärker im Sattel zu sitzen, wenn man dessen Zustimmung dann erlebt und hat.
Vielleicht jetzt die letzte Frage zu deinem Buch. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir über deine ganzen Drops, die du gemacht hast, vielleicht in einer gesonderten Folge mal sprechen. Ja. Weil das alles super spannend ist. Und wir haben ja dann auch noch ein paar Abschlussfragen. Jetzt die letzte Frage zum Buch so ein bisschen. Also es ist ja so die von der Entmythisierung Neros die Rede. Wie würdest du Nero denn nun beschreiben? Oder gibt es irgendwie so zwei Mythen, die rumgehen, die du entkräften möchtest oder sowas?
Ja, auf jeden Fall. Also erste Nummer ist die Brandstiftung Roms, also Nero, der ultimative Brandstifter, der Zündler schlechthin, das ist mit Sicherheit Quatsch. Also da gibt es eine Indizienlage, die Nero in fast jedem Detail entlastet. Also nicht nur, dass er überhaupt nicht in Rom ist, gut, da hätte man sagen können, das machen halt seine Schergen. Aber es gibt so viele andere Indizien dafür, also wo die Forschung einfach seit langem schon zu Ergebnissen gekommen ist, die aber in der breiten Öffentlichkeit noch nicht angekommen sind. Also ein Beispiel nur, das kann man jetzt gar nicht vertiefen an der Stelle, aber man hat errechnet, dass zur Zeit dieses Brandes, also das Branddatum ist exakt überliefert über Tacitus vor allem, und das ist auch dann klar, dass das stimmt, der hatte da keinen Grund, irgendwas sich auszudenken, dass jedenfalls an diesem Tag Vollmond war in Rom. Und Vollmond in Rom in der Antike heißt, da ist die Stadt wirklich für antike Augen wohlgemerkt richtig hell. Also wir sind heute an moderne Lichtverhältnisse gewöhnt, für uns ist das alles ganz was anderes. Aber antike Augen, Vollmond heißt, ich kann draußen fast wie mich am Tag bewegen. Das ist biologisch auch einfach ein Faktor. Also da hat sich einfach evolutionär einiges getan mit den Augen. Also wie blöd wäre ich als Brandstifter, wenn ich dann eben in der Vollmondnacht den Brand beginnen zu starten. Das ist schon mal so ein Aspekt, der, glaube ich, eine Rolle spielen muss bei so einer Analyse. Oder dann auch ganz klar, da gab es mehrere Überlieferungen, auch archäologischer Art dann, dass der Brand genau unterhalb des Palatin begonnen hat, am Circus Maximus. Und auf dem Palatin liegt aber der Kaiserpalast. Also, und es ist ausdrücklich auch nur von einer Stelle die Rede, wo der Brand begonnen habe. Wenn ich als Brandstifter jetzt auch so eine Großstadt in Schutt und Asche legen möchte, dann mache ich das nicht an einer Stelle und laufe Gefahr, dass meine Besitzungen als erste dann den Flammen zum Opfer fallen. Also das klingt erstmal jetzt wenig total schlüssig. Aber trotzdem, das bleibt halt erstmal dieser Mythos, also einer, der mit Sicherheit ein bisschen arg an Nero haftet. Aber es gibt noch einen zweiten, den ich fast noch spannender finde, nämlich das Thema Christenverfolgung. Es ist schon auffällig, dass die einzige Quelle, die diese Verknüpfung zwischen Brand und dann die Christen sind der Sündenbock, ne? Das ist ja bei Tacitus diese weltberühmte Stelle. Also Rom brennt, Nero kommt nicht raus aus den Schuldansprüchen oder Schuldzuweisungen und sagt dann, ach, ich habe hier ein paar gefunden, die waren es bestimmt, nämlich die Christen. Das schreibt Tacitus. Und Tacitus schreibt das um 110 nach Christus ungefähr, also 60 Jahre, 50 Jahre danach. Und zu Tacitus-Zeiten konnte man auch ohne weiteres sagen, wer Christ war in Rom und wer Jude. Das ging, ne? Aber für die Zeitgenossen von Nero war diese Unterscheidung ganz sicher noch nicht möglich. Das heißt, na klar, die Kreuzigung Christi ist ja 30 Jahre her, da rennen nicht irgendwie 5000 Christen in Rom rum. Das ist schlicht nicht möglich. Gleichzeitig ist diese Zuweisung, also die ganz klare Benennung, die Enttarnung ja geradezu von Christen, weil jeder genau wusste, wer da Christ ist, die ist auch nicht historisch schlüssig, weil das wusste zu der Zeit einfach noch keiner. Da sind diese Abkapplungsprozesse des Urchristentums aus dem Judentum, die laufen da gerade so an. Aber noch längst nicht so, dass man da eben jetzt bestimmte Gruppen schon hätte benennen können. Das sind jetzt hier offensichtlich Christen und keine Juden zum Beispiel. Also das ist höchst verdächtig. Und was das jetzt noch interessanter macht, ist, dass wirklich die einzige historische Quelle, die diesen Verknüpfungsaspekt benennt, nämlich Brandt und dann die Christen sind ja angeblich schuld, die einzige Quelle, die das nennt, ist Tacitus. Kein einziger christlicher Autor macht das. Die sagen zwar schon, unter Nero gab es Probleme zwischen Christen und eben Obrigkeit. Auch später dann wird er der Antichrist und so weiter, eine spätere Überlieferung. Aber diese weltberühmte Story, Brand Roms, die Christen sind schuld, schreibt kein einziger christlicher Autor bis ins 5. Jahrhundert hinein. Und der im 5. Jahrhundert, der zitiert dann Tacitus. Und dann wird es halt unsterblich. Mhm. Ne, ab dem 5. Jahrhundert ist Tacitus so für uns der Superhistoriker, den wir dann eben aus der Antike nehmen. Und dann geht die Rezeption halt ihren Gang und bleibt letztendlich auf dieser dünnen Überlieferung sitzen und macht Nero zum Brandstifter und eben zum Christenverfolger, trotz dieser, sagen wir mal, Ungereimtheiten. Also, das wäre der zweite Mythos.
Es sind halt schon gesagt, eigentlich, es gibt noch so viele Punkte, auch wie man neben einer Arbeit so ein Buch noch nebenher locker flockig schreibt und hoffentlich noch ein Privatleben hat und vielleicht auch irgendwie mal schläft und.
Ja, ja, genau. Wobei muss ich ja unterbrechen. Locker flockig war das natürlich nicht. Also ich bin ja noch Papa geworden zwischendurch. Also es waren noch so ein paar schöne Projekte nebenbei. Also nee, das hat alles vor allem auch sehr viel Verständnis zu Hause. Also bin meiner Frau sehr dankbar natürlich für ihre Unterstützung an der Stelle. Klar, also das wäre ohne sie gar nicht machbar gewesen und natürlich auch nicht ohne den Sohnemann, der damals schon recht früh oder zwangsläufig dann mit den Römern in Kontakt treten musste.
Geht die Prägung dann durch.
Genau, ja.
Nee, eben, es sind noch so viele Dinge, aber dann kommt jetzt vielleicht vor unseren üblichen Fragen, so die Totschlagfrage ist schlechthin. Nachdem man das Buch geschrieben hat, das Undankbarste zu fragen, und was ist das nächste Projekt?
Ja, also gute Frage. Gar nicht verfänglich, finde ich alles gut. Also ich habe nichts Neues auf dem Tisch, wo ich jetzt sofort sagen müsste, es müsste nochmal so ein Ultramonstrum werden. Das will ich erstmal nicht. Also das ist jetzt nicht mein Plan. Ich ernte ja auch noch sehr stark die Lorbeeren dieses Buches im Moment. Also es ist einfach viel passiert damit und das hält auch noch an. Ne? Ihr seid ja jetzt auch ein Beispiel dafür. Also ich schreibe natürlich weiter für die Zeit. Jetzt am Montag oder am Dienstag erscheint was in Zeitgeschichte über Wie enden Kriege, ist ein Heft, das da erscheint. Und da habe ich dann sozusagen den antiken Blick dann da drin. Also das ist ein typischer Fall übrigens. Also das, ne, irgendwo gibt es ein Heft zu irgendeinem allgemeinen Thema und dann der Alexander, den rufen an für die Antike und dann mache ich das. Also das ist was und solche Kleinigkeiten, die mache ich auch weiterhin sehr gerne. Aber Großprojekt, da warte ich jetzt erstmal ab, bis wieder das Telefon klingelt vielleicht. wenn das passieren sollte. Also ich werde von mir aus jetzt da nichts anstoßen. Sage ich heute.
Eine Abschlussfrage, die wir eingeführt haben durch Malte Thiessen, ist, welches Buch liest du zurzeit und welches Bier passt dazu? Buch und Bier, gerne auch nicht alkoholisches Getränk, wenn du das lieber sagen möchtest, genau.
Da fange ich mal mit dem Bier an, wirklich. Also,
ja, sehr gut.
Ja, nee, ich trinke tatsächlich keinen Alkohol, wenn ich was lese. Das ist jetzt wahrscheinlich total öde, aber das habe ich mir nicht abgewöhnt, ist falsch, und ich habe es eigentlich auch noch nie so richtig probiert, weil ich habe es 2-3 Mal vielleicht doch gemacht, dass ich mit einem Glas Wein ein Buch gelesen habe und ist jetzt nicht so, dass ich keinen Alkohol vertragen würde oder sonst irgendwelche Dinge dagegen sprechen, aber Fakt war, ich am nächsten Tag wusste ich eben nicht mehr ganz genau, also zumindest nicht mit dieser exakten Zurechnungsfähigkeit, die ich mir sonst irgendwo gerne auf die Fahne schreibe, hätte ich sagen können, Moment, wer war jetzt der hier und was ist jetzt an der Stelle in Handlung? Also es war so ein ganz leichter Abfall der Aufnahmefähigkeit. Wahrscheinlich kaum messbar, aber subjektiv dann irgendwo doch so ein Gefühl, dass ich dachte, matcht nicht so. Ja. Deswegen, ich lese ganz gerne bei einer Tasse Tee oder schlicht bei einem kühlen Getränk. Also eine Limo trinke ich ganz gern, wenn ich lese. Das ist was ich gern mache. Und was ich gerade lese, ist was wirklich interessantes Buch, eine Parabel, eine Novelle eigentlich eher, von Ismail Kadare, ist ein albanischer Schriftsteller. Das heißt Die Pyramide, ist ein dünnes Ding, 120 Seiten ungefähr, und beschreibt so ein bisschen das Problem des oder auch die Kraft des Totalitarismus, also passt deswegen auch zu dieser Nero-Szenerie so ein bisschen, Also geht es um den Pharao Cheops und dessen Motivation, die Pyramide zu bauen, also die große Cheops-Pyramide. Mhm. Und da wird dann klar, dass das eben zumindest in diesem fiktiven Ding vor allem eben natürlich aus den Interessen der Berater heraus entsteht, aber auch der Kaiser, der Pharao selbst will das Ding bauen, weil ihm klar ist, sowas bündelt und bindet einfach die Kräfte, auch die subversiven und die revolutionären und aufrührerischen Kräfte. Also es ist ein ganz interessantes Buch, was auch von Kadare in 80ern oder 90ern geschrieben wurde und auch mit der albanischen Situation dann so ein bisschen spielt, also wo auch das Regime dann entsprechend totalitär unterwegs war. Das ist eine Sache, die super auch in die Gegenwart zu ziehen ist. Also gutes Buch, Die Pyramide, Ismail Kadare.
Packen wir auch in die Shownotes auf jeden Fall.
Traditionelle Abschlussfrage ist natürlich für jemanden aus der Antike besonders spannend, nämlich was war 1917?
Also das finde ich eine sehr spannende Frage. Also mir fiel da jetzt natürlich alles ein, was so zum Ersten Weltkrieg passt, aber das ist nicht das, was ihr hören wollt. Insofern, mir fiel als allererstes ein, 1880 Jahre nach der Geburt Neros.
Ja. Vielen Dank, ja.
Danke euch.
Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
Oder Lob, gerne auch Lob.
Oder Themenwünsche.
Gast sein wollt.
Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter @houseofmodhist.
Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory@gmail.com.
Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
Bis zum nächsten Mal.